Freunde des gepflegten Korbballsports, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korbjäger-Podcasts. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Die Finals sind in vollem Gange. Sie sind kurz davor, eventuell überraschend zu Ende zu gehen, vielleicht aber auch nicht. Auf jeden Fall ist seit dem letzten Mal, zu dem wir gesprochen haben, über die ganze Geschichte einiges passiert. Die Warriors liegen plötzlich 3-1 zurück. Die Raptors können kommende Nacht ihren ersten Titel feiern. Und bevor es soweit sein kann, müssen wir natürlich nochmal reden. Wir, das sind wie jede Woche der unglaubliche
Boardman.
Alias Ole Freaks, mein Name ist Max Marbeiter. Und Ole, als wir letzte Woche gesprochen haben, hast du es da ansatzweise für möglich gehalten, dass wir heute unter diesem Vorzeichen uns wieder treffen?
Boah, also ansatzweise vielleicht schon, aber ich hatte eigentlich eher damit gerechnet, dass es einen Split geben würde in Oakland. Gerade mit der Deutlichkeit von Spiel 4 hätte ich jetzt dann nicht unbedingt gerechnet. Also so wie das Spiel verlaufen war, da dachte ich am Anfang schon, okay, die Warriors zeigen irgendwie nochmal so den härtesten Schlag, den sie nochmal haben. Also, weil sie am Anfang ja schon wirklich mit einer sehr, sehr krass gesteigerten Intensität irgendwie aufgelaufen sind. Und dann, ja, so zur Pause habe ich dann aber halt, also wie viele andere auch schon gedacht, okay, an sich haben sie sich sehr gesteigert und sind jetzt nur mit 4 vorne. Und dabei ist mir dann auch irgendwie so ein bisschen aufgefallen, dass sich diese Vorzeichen einfach so ein bisschen verdreht haben, weil eigentlich sagt man das seit Jahren immer über die Warriors, wenn ein Team nur 10 Punkte Führung zur Pause hat, das reicht wahrscheinlich nicht. Und in dem Fall war es dann einfach so, dass das ja auch einfach nur dann eine Minute gedauert hat, bis die Raptors dann vorne lagen, weil halt Kawhi, wie Fred VanVleet so schön ausgerückt hat, 2 FU-Dreier getroffen hat. Und halt auch irgendwie sofort dieses Selbstverständnis so demonstriert hat, so wir nehmen das jetzt hier mit. Und dann war das tatsächlich so, dass sonst, wo die Warriors irgendwie seit Jahren in diesem dritten Viertel halt immer dann diese Schippe drauflegen und halt mit einer ganz neuen Dynamik dann auftreten und häufig ja vorher zurückliegen und dann aber innerhalb von ein paar Minuten das Spiel komplett drehen. Genau das ist ihnen jetzt halt passiert. Und sie waren das Team, was da dann nicht mehr mitgehen konnte bei dieser Steigerung. Das war schon, ja, beeindruckend. Also gerade in der Deutlichkeit hätte ich es jetzt so nicht erwartet.
Ja, das Selbstverständnis der Raptors ist halt, das haben wir letzte Woche auch schon kurz angesprochen, es ist schon beeindruckend, wie das sich im Laufe der Playoffs so entwickelt hat. Ja, diese Resilience, wie es immer so schön heißt, gegen Widrigkeiten, also wann immer sie zurückgelegen sind, sind sie irgendwie zurückgekommen. Und man hat so das Gefühl gehabt, mit jedem Comeback, also in Runde 1, gut, haben sie das erste Spiel gegen Orlando verloren. Ist man jetzt nicht davon ausgegangen, dass das größere Probleme bereiten wird. Aber dann die Probleme gegen Philly, dann gegen Milwaukee. Man hat so das Gefühl so, es piekt jetzt gerade quasi in den Finals dieses Selbstvertrauen und auch diese Gewissheit, dass man, egal was der Gegner so bringt, dass man da irgendwie schon eine Antwort drauf finden wird und auch rechtzeitig eine Antwort drauf finden wird. Also das fand ich auch ganz interessant jetzt in Spiel 4. Wir werden da gleich noch intensiver drauf eingehen. Vorher aber kleiner Werbeblock, oder?
Na gut.
Möchtest du erst dein Buch anpreisen?
Ja, kann ich machen. Das Nowitzki-Phänomen, dermaßen im Handel, mein Buch über, ihr habt es erraten, über Dirk Nowitzki, über den deutschen Basketball, über die anderen deutschen Basketballer, über die NBA, über die Globalisierung und ja, ansonsten über, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, ist jetzt schon eine Weile her, dass ich es geschrieben habe, aber deswegen könnt ihr das ja lesen. Gibt's überall.
Kleiner Cliffhanger muss sein, ne?
Bitte?
Kleiner Cliffhanger muss sein.
Eben. Ja. Unter anderem bei Amazon zu bestellen. Ich freue mich auch nach wie vor sehr, wenn ihr mir da eine Rezension hinterlasst oder mir bei Twitter oder wo auch immer schreibt, wie es euch gefallen hat, ob es euch gefallen hat. Ja, und dann haben wir, glaube ich, noch so eine Patronenseite.
Wir haben noch eine Patronenseite, auch Patreon-Seite genannt, und unter patreon.com/korbjäger-podcast, Korbjäger mit. Vollkommen richtig. Könnt ihr uns unterstützen, wenn ihr das wollt? Ihr könnt uns da monatlich eine kleine Spende zukommen lassen, wenn ihr findet, dass das, was wir hier tun, die ganze Geschichte verdient hätte. Und es hilft uns natürlich sehr weiter, weil wir damit so ein bisschen mehr Zeit investieren können, je mehr es da gibt. Aber natürlich, vor allem momentan freuen wir uns darüber, dass es echt schon einige gibt, die uns gerne unterstützen wollen. Die finden, dass wir eine ganz gute Geschichte hier machen und freiwillig, ohne irgendwelche Vorteile für sie selber, einfach uns einen kleinen Obolus überlassen jeden Monat. Das wissen wir sehr zu schätzen. Vielen Dank dafür. Wir versuchen, wie gesagt, auch hin und wieder mal so dann ein kleines Gustl-Stückerl, wie der Österreicher sagt. Es gab früher beim Fußball, habe ich das gehört als Kind, deswegen, als es noch ORF gab in Deutschland, in Süddeutschland. Ja. kleines Gusto-Stück zu hinterlassen. Und letzte Woche hat der Kollege Frerks ja ein Sensationsinterview mit Kevin Arnewitz von ESPN geliefert, einem der, ja, so unserer Meinung nach, in Anführungszeichen, besten Experten. Und ja, wir versuchen das so in unregelmäßigen Abständen da so ein bisschen was Zusätzliches zu machen für unsere Patreon-Unterstützer. Dazu, apropos Rezension, natürlich auch gerne auf iTunes oder auf Apple Podcasts uns eine Rezension hinterlassen, wenn ihr das wollt. Uns auch gerne abonnieren, wo auch immer ihr uns zuhört. Das hilft uns auch sehr weiter. Und damit gehen wir auch direkt rein in Spiel 4. Ole hat es ja schon.
Ganz kurz muss
Ja?
ich noch dazu hinzufügen, weil wir ein paar Mal auch drum schon gebeten würden. Seit letzter Woche sind wir in der Lage oder beziehungsweise ist es möglich, die Sonderfolgen, die wir bei Patreon haben, auch ganz normal über iTunes und die anderen Podcast-Apps abzuspielen, über einen brutalen RSS-Feed. Das haben die Leute, die bei uns schon dabei sind, müssten das per Mail ohnehin schon bekommen haben. Wenn nicht, das ist nochmal der Hinweis, könnt ihr dort finden. Das ist eine brutale Geschichte.
Brutale Geschichte. Die Technik von heute macht alles möglich.
Eben.
Und damit jetzt wirklich rein ins Spiel 4. Ole hat es ja schon kurz gesagt, die Warriors haben eigentlich ziemlich gut losgelegt. Und dann ist es gekippt. Und man fragt sich so ein bisschen, weshalb es gekippt ist. Hast du irgendwie einen Ansatz? Was war für dich so der Hauptgrund dafür, dass die Raptors so zurückgekommen sind, abgesehen von den beiden FU-Dreiern von Kawhi?
Also ich würde schon sagen, dass sie sich halt einfach nicht davon haben aus der Ruhe bringen lassen, dass in der ersten Hälfte ihr Wurf einfach gar nicht gefallen ist. Was ja, also sie hatten 2 von 17 Dreiern in der ersten Hälfte getroffen, beide kamen von Kawhi, ansonsten hat halt niemand was getroffen und das hat sich halt dann, glaube innerhalb von 5, 6 Minuten im dritten Viertel geändert. Und sie waren einfach, also wie du das ja eben auch schon kurz angerissen hast, sie haben sich einfach nicht irgendwie davon verunsichern lassen, dass sie da auch mit offenen Würfen Probleme hatten, weil also einerseits war die Warriors Defense klar besser, aber andererseits haben die Raptors ja sicher trotzdem eigentlich gute Würfe erspielt. Sie haben sie nur in der ersten Hälfte nicht getroffen und sie haben dann nicht, also sie sind deswegen nicht in Panik geraten und haben irgendwie alles in Frage gestellt, was sie da gemacht haben, sondern sie haben halt ihr Ding einfach weitergemacht und hat einen Ibaka, der super drauf war, der auch das irgendwie so ein bisschen so eine Inside-Präsenz etablieren konnte. Die Warriors hatten ja also auch irgendwie mit der Physis dann wieder ein bisschen Probleme, hatte ich das Gefühl. Die Raptors haben sehr konsequent irgendwie den Center in Pick and Rolls halt attackiert und sich dadurch dann immer wieder gute Würfe rausgespielt und dazu halt Kawhi auch, das sollte man vielleicht eigentlich an erster Stelle nennen, eines der besten Finals-Auswärtsspiele gemacht, die ich je gesehen habe. 36 Punkte, kein Turnover, gegen ja wirklich nicht die allerschlechtesten individuellen Verteidiger, ist schon mal brutal beeindruckend. Dazu halt die meisten Rebounds, die meisten Steals. Das war schon eine, ja, ziemlich perfekte Vorstellung, die Kawhi da geliefert hat, würde ich sagen.
Absolut. Was ich auch noch ganz interessant war, weil du gerade den physischen Aspekt angesprochen hast, war so wie das Rebound-Verhältnis gekippt ist. Also am Anfang haben die Warriors ziemlich gut gereboundet oder halt extrem gut
Ja, waren
und
viel
Toronto,
besser.
genau, und Toronto ist eigentlich kaum an Ball gekommen und dann zweite Hälfte ist es, fand ich schon sehr gekippt. Also gerade offensiv haben die Raptors einiges abgeholt und sich dann nochmal irgendwie zweite, dritte Wurfchancen erarbeitet. Und das war ein Punkt. Und auch die Defense allgemein. Also ich finde es schon immer wieder interessant zu sehen, wie die Raptors es eigentlich, ich weiß gar nicht, haben wir es, ich glaube in der Milwaukee-Serie haben wir auch schon drüber gesprochen, wie sie ausgewählt an der Dreierlinie verteidigen. Also sie wissen quasi, wem sie Würfe geben können und wem nicht. Also das Trappen von Klay und von Curry hat, finde ich, dann in der zweiten Halbzeit sehr, sehr gut funktioniert. Also so, dass die halt einfach
Ja.
kaum gute Würfe losgeworden sind. Ich meine, die Warriors hatten teilweise gute Würfe, aber es ist halt was anderes, ob ein Iguodala, der an einem guten Abend viel, also regelmäßig trifft, aber halt an einem schlechten Abend auch mal gar nichts trifft, einen offenen Dreier hat, oder ob ein Draymond Green aus der Ecke einen offenen Dreier hat und die Außenseite vom Brett trifft, oder ob Curry offen steht oder Thompson offen steht. Und da haben sie schon irgendwas gefunden. Und ich meine, das Problem der Warriors ist ja auch so ein bisschen, dass die Großen oder generell am Brett nicht viel getroffen wird. Was natürlich auch mit der Raptors Defense irgendwie zu tun hat. Aber die Raptors, finde ich, das Recovering, also man hat auch mal, es gab mal eine Szene, wo Looney eigentlich komplett offen war, dann aber kurz gebraucht hat und dann diesen Fake, also Pump Fake gemacht hat. Und ich glaube, Ibaka war dann schon da und er hat dann nur zwei Freiwürfe bekommen. Looney hat, glaube ich, beide sogar verworfen. Aber so diese Rotation funktioniert gut, die Raptors stören gut, aber auch die Warriors Big Men haben irgendwie große Probleme am Korb zu finishen.
Ja, ich meine, du hast halt auch gerade einen Boogie, der halt aktuell nicht mal auf eine Zeitung springen könnte, was halt echt bitter ist, aber man man sieht ja, dass da einfach null Explosionsfaktor ist und man kann ihm ja irgendwie, man muss das ja anerkennen, dass er es halt versucht und dass er versucht, alles zu geben. Und Spiel 2 hätten sie wahrscheinlich ohne seinen positiven Beitrag auch nicht gewonnen. Aber die letzten beiden Spiele war das halt ein absoluter Minusfaktor, wenn er da auf dem Feld stand, weil er einfach, er kommt halt nicht hoch. Und dann, wenn er halt dazu dann auch im Passspiel Probleme hat, was ja jetzt auch der Fall war, also hat er in dem Spiel, glaube ich, innerhalb der ersten 4 Minuten schon 3 Ballverluste gehabt. Dann ist es halt einfach wieder gar kein positiver Beitrag, den er leistet.
Zumal er ja auch defensiv relativ einfach in Anführungszeichen zu attackieren ist.
Ja, das machen die Raptors halt seit dem einen Spiel, in dem wir auch drüber geredet haben, wo sie das so ein bisschen liegen gelassen haben, machen sie das halt auch konsequenter und besser, meiner Meinung nach.
Ja. Ja, generell auch, muss man Nick Nurse auch echt mal wieder ein Kompliment aussprechen. Also
Total.
wie er dieses Team irgendwie so von Spiel zu Spiel einstellt und auch die, weil wir auch darüber gesprochen haben, dass sie halt einfach ruhig bleiben. Also ich meine, es geht ja eigentlich vom Coach aus, ne? Also du hast
Ja,
immer so den.
also ich glaube, es geht zu einem sehr großen Maß auch von Kawhi aus, aber also
Gut,
das
klar.
passt so zusammen. Also ich glaube, Nick Nurse redet halt sicherlich mehr als Kawhi, aber die
Meinst du?
Botschaft ist eine ähnliche. Also sie ist halt, und auch Lowry ja mittlerweile, das sind irgendwie so Leute, die einfach ausstrahlen, so von wegen, das hier jetzt Basketball, wir konzentrieren uns jetzt da drauf, das hängt aber nicht Leben und Tod davon ab, sondern macht euer Ding, wir sind da drin alle irgendwie ganz gut. Und man hat irgendwie, nachdem die Raptors irgendwie so seit 5, 6 Jahren eigentlich den Ruf hatten, dass sie in brenzligen Situationen sich in die Hose machen, was natürlich auch so ein bisschen stumpf dargestellt war, aber was halt gerade letztes Jahr dann doch teilweise ein bisschen so wirkte in der Serie gegen die Cavs. Diese quasi Persönlichkeit hat sich halt total transformiert. Also, ob das dann nur an Kawhi liegt, weiß ich gar nicht. Also, es liegt sicherlich auch dann am Coach und an ein paar der anderen Veteranen, aber die wirken halt einfach cool. Also, es gibt da nicht ein Infragestellen oder irgendwas, sondern man probiert dann was aus. Also das mag ich an Nurse auch sehr gerne, dass er halt innerhalb des Spiels auch wirklich viel, viel sich traut. Also sei es jetzt diese Box-and-One-Defense zum Beispiel gegen Curry, da gehört schon ein gewisses Maß an Eiern dazu, das überhaupt auszuprobieren.
Absolut, ja.
Gerade in so einer Situation. Auch wenn der Warriors-Kader da natürlich ein bisschen mehr Möglichkeiten lässt aktuell, wo dann häufig irgendwie nur einer oder zwei Scorer auf dem Feld stehen. Da kann man das natürlich eher machen, als wenn da jetzt ein Durant auch noch rumläuft. Aber das ist irgendwie eine ganz angenehme Bereitschaft, denke ich. Und auch, das war sicherlich auch noch eine Änderung von Halbzeit 1 zu Halbzeit 2. Am Anfang haben sie ja Clay relativ viel mit Lowry verteidigt, der halt dann doch einen ziemlich klaren Größennachteil hat, wo dann auch Clay dann einfach ein paar Mal den Ball im Post bekommen hat. Und sind zwar nicht wirklich einfache Würfe, aber sie sind ja okay. Und er hat sie ja auch dann ganz gut getroffen. Und das war dann halt. In der zweiten Halbzeit gab es dann mehr Traps, da war dann mehr Siakam zum Beispiel mit seiner Länge und da konnte man dann auch diese vielleicht nicht ganz hundertprozentige Mobilität von Clay dann einfach da so ein bisschen mehr ausnutzen.
Ich finde, man hat schon gesehen, dass er nicht bei 100% ist, was gerade die Spritzigkeit irgendwie angeht. Also es gab mal auch eine Aktion ich glaube irgendwann Anfang zweites Viertel, wo, ich glaube, Quinn Cook einen Ball an den Ring setzt und der Ball springt eigentlich in Clays Richtung. Er müsste halt ein, zwei schnelle Schritte machen. Oder vielleicht auch vier, fünf. Aber er war eigentlich so einer der nächsten im Umkreis, aber du siehst, dass er halt zögert, diesen schnellen Schritt zu machen. Und dann im Endeffekt, ich weiß gar nicht mehr, wer von den Raptors den Rebound dann geholt hat. Und man hat auch gesehen, dass er hin und wieder sich an den Oberschenkel gefasst hat, auch nochmal behandelt wurde, klar. Aber so dieses, ja, so ein paar Prozent fehlen halt schon. Und ich finde, man muss, also über Verletzungen, ich habe da auch schon das eine oder andere gehört, so ja, man soll das jetzt irgendwie nicht überbewerten, weil die Warriors sind noch so und so aufgestellt. Also ich finde, man muss die Verletzungen in dem Fall schon, auch wenn jetzt Clay auf dem Feld steht, auch wenn Boogie meinetwegen auf dem Feld steht, ist es schon auch ein Thema, das in die Finals-Konversation gehört. Nicht um den Raptors irgendwas wegzunehmen, weil die Raptors so oder so einen guten Job machen würden. Und ich glaube auch, dass die Raptors, selbst wenn die Warriors mit voller Kapelle spielen würden, gar keine so schlechte Chance hätten. Also es sähe vielleicht anders aus. Es stünde mit Sicherheit nicht 3-1. Aber so wie die Raptors spielen, könnten sie den Warriors so oder so wehtun. Und darum geht es gar nicht. Aber in den Kontext gehört halt schon rein, dass das Team A natürlich so aufgebaut, um Durant zu holen, so aufgebaut ist, dass ohne Durant dann doch, dass es dann doch sehr an Tiefe fehlt schnell. Und B einfach, dass wenn dann noch Clay fehlt, dass ich finde, man hat in Spiel 3 gesehen, dass die Statik halt dann auch so ein bisschen weg ist. also wegbricht. Und zwar nicht nur, dass Clay da nicht nur offensiv fehlt, sondern dass halt das ganze Konstrukt Warriors dann einfach nicht mehr, also halt irgendwie so ein bisschen Schlagseite hat. Also du hast dann defensiv gesehen, sie hatten ja in Spiel 2 die Geschichte gefunden, dass Clay so ein bisschen gegen Kawhi verteidigt und dass Iguodala und Green ein bisschen freier unterwegs sind, besser aushelfen können. Das fehlt dann natürlich, geht dann nicht mehr so. Beziehungsweise dann ist vielleicht so ein Mittelweg. Sie haben gesehen, okay, wenn wir aushelfen, gerade nach dem Pick and Roll, ist es eine gute Geschichte. Aber dann stimmt die Rotation vielleicht nicht mehr zu 100%. Und dann fällt es den Raptors irgendwie leichter zu scoren. Und deshalb können wir, also ich finde, wir können nicht über diese Finals reden, ohne über die Verletzungen zu sprechen. Genauso wie wir es in den letzten Jahren auch nicht konnten, wenn es um die Warriors ging und ihre Titel, wenn es darum Verletzungen ging. Es ist halt einfach, man tut dann, ich finde, man geht so leicht dazu über zu sagen, ja, Verletzungen, mein Gott, muss halt irgendwie, ist ja jetzt nicht so tragisch. Aber ich weiß nicht, oder wie siehst du das?
Ich sehe es eigentlich ähnlich. Also sie sind natürlich ein Thema. Also für mich ändert das ehrlich gesagt auch gar nichts daran, wie ich das jetzt bei den Raptors einschätze, auch über die letzten Jahre bei den Warriors, weil man kann ja als das Team, was da in den Finals steht, nur gegen das Team spielen, gegen das man halt spielt. Man
Absolut.
kann ja, man hat ja keine Auswirkungen darauf, ob jetzt ein Durant da rumläuft oder ob 2015 Kyrie mit dabei ist oder was auch immer.
Du musst es
Natürlich
trotzdem auch
ist
zu Ende
es,
spielen.
bitte?
Du musst es auch trotzdem zu Ende spielen.
Ja, genau. Und da gehört schon auch was dazu. Aber also, ich meine, klar ist das aus Sicht des Teams, was diesen Spieler oder diese Spieler dann nicht hat. Das ist natürlich ärgerlich. Also und natürlich weist man da noch irgendwie darauf hin. Ich finde, es sollte dann aus Sicht der Raptors sollte einem das die gute Laune nicht vermiesen. Sollte man
Genau,
es jetzt
ja.
schaffen. Also ist ja auch noch nicht passiert. Das sollten wir wahrscheinlich auch nicht vergessen, dass es
Absolut.
die Serie noch läuft. Aber es ist halt einfach ein Teil des Spiels und ein Teil des Sports und also gerade bei den Warriors, die natürlich total top-heavy sind, da fällt das dann schon extrem ins Gewicht und es ist auch ein bisschen lächerlich, denn wenn jetzt dann davon geredet, oh ja, da laufen ja immer noch so vier Hall of Famer oder was auch immer rum,
Ja.
weil irgendwo stimmt das sicherlich, aber wenn halt ein Boogie eigentlich nicht spielen sollte, also
Ich meine,
so wie er
man
sich
muss sich ja.
bewegt, ein Clay, wahrscheinlich irgendwie zwischen dem Spiel 40 Spritzen bekommt, damit er überhaupt da nicht völlig unter Schmerzen kaputt ist, ein Looney kaputt ist und ein Iggy ja auch bis vor sehr kurzer Zeit sich halt noch mit diversen Problemen rumgeschleppt hat. Natürlich ist es dann nicht ein hundertprozentiges Team und natürlich kann man auch nicht sagen, diese Spieler sind Stand jetzt in der Hall of Fame-Verfassung oder irgendwas. Also da macht man
So ist
sich halt
es.
einfach ein bisschen zu einfach.
Ich meine, man muss sich auch einfach nur mal die Frage stellen, ob man wirklich guten Gewissens zum Beispiel Boogie jetzt gerade, wenn man sich die Spiele anschaut, ins All-Star-Team wählen würde.
Ja, natürlich nicht.
Also
Also
eben. Und
das hat ja schon auch ein Draymond war ja jetzt dieses Jahr zum Beispiel kein All-Star. Ist zwar für
ja.
mich natürlich einer und er ist ja jetzt aktuell auch in Form, aber es ist immer so, ja, das ist ja die Star-Truppe schlechthin. Das ist wie wenn man halt damals über die Lakers sagt, wo dann Karl Malone und Gary Payton da, wenn man so tun würde, als wären das halt immer noch zwei der drei besten Spieler der Welt oder so. Es ist halt immer so ein kleines bisschen die Verhältnis. Man
Ja, es
macht sich
ist.
halt immer so einfach, wie man es gerade für seine Perspektive am besten argumentieren kann.
Ja, genau. Ich glaube, das ist tatsächlich irgendwie so ein Punkt. Und ich meine, die Namen sind schon noch dieselben. Aber ich habe auch gelesen, ja, es ist immer noch der Kern des 73-Siegeteams. Aber wie du schon sagst, also ich meine, Livingston ist definitiv nicht mehr der von vor 3 Jahren. Und
Ja.
Iguodala, ich meine, Iguodala sagt immer wieder, ob er aufhört oder nicht. Aber es ist halt auch nicht mehr der Finals MVP von 2015. Und ja, dann kommen eben die Verletzungen dazu. Und wie gesagt, es geht gar nicht darum, irgendwie einem Team irgendwas zu nehmen. Es geht nur darum, wir sprechen über Faktoren, was beeinflusst diese Finals. Also dann reden wir über Rebounding und wir reden über Coaching und wir reden über Dreier, die getroffen werden. Und dann sind natürlich Verletzungen, gerade wenn es sich um die besseren Spieler oder die, keine Ahnung, zwei der vier besten Spieler eines Teams handelt, dann ist es natürlich ein Faktor.
Ja,
Also ohne
ja.
ganz, ganz wertfrei eigentlich.
Und ich meine,
Klar.
auch ein Kawhi ist ja nicht bei
Absolut.
100%, siehst du auch. Aber
Genau, gehört
man
auch
sieht ja
dazu.
auch dazu, dass er halt einfach ein aktuell sehr viel tieferes Team um sich herum hat. Und ich meine, auch die Raptors spielen eigentlich effektiv mit einer 7-Mann-Rotation oder 7,5-Mann von mir aus, wenn man Paul noch dazu zählt. Aber alle, die da halt in dieser Rotation sind, leisten halt einen wichtigen Beitrag. Da ist jetzt kein McKinney dabei, mit dem man hoffen muss, dass man mit dem ein paar Minuten stehlen kann oder ein Cousins, der sich halt kaum bewegen kann oder ein Cook, der, wenn er nicht gerade drei Dreier in Folge trifft, meistens nicht wahnsinnig viel Positives beiträgt, sondern die Spieler, die bei den Raptors aktuell eingesetzt werden, die leisten halt alle was.
So ist es
Die sind
ja.
jetzt nicht alle in jedem Spiel perfekt oder so. Also gerade Danny Green ist ja immer rauf und runter,
Absolut.
aber
Offensiv zumindest.
Ja, aber sie spielen halt einfach immer eine Rolle und tragen was bei. Und das, da hast du bei den Warriors halt ein paar Leute, wo du hoffen musst, dass sie was beitragen. Und du hast eigentlich nur so meistens 5 Spieler, auf die du dich verlassen kannst. Deswegen wäre selbst ein Durant, wenn er mit 50% spielt, schon ein Gewinn.
Ja klar, definitiv. Also offensiv sowieso, aber auch defensiv einfach die Länge und so ein bisschen, ja, du hättest halt weniger Mismatch. Und ich meine, man muss sich auch einfach, oder man kann sich auch einfach mal die immer anschauen, wer gerade auf dem Feld steht. Also beide Starting Fives, beide, oder dann je nachdem im Laufe des Spiels, wie rotiert wird, und sich dann überlegen, okay, wen würde ich denn jetzt, wenn ich mir ein Team zusammenstellen würde, wen würde ich denn da jetzt nehmen? Stand jetzt. Wenn ich die Spieler so mit ihrem jetzigen Leistungsvermögen auswählen müsste. Und im Normalfall stünden wahrscheinlich mehr Raptors im Team momentan.
Ja, das denke ich mal auch. Also wobei, so von den ersten 3 Picks müsste ich jetzt mal überlegen. So, Kawhi natürlich, Curry. Und wer wäre denn der dritte?
Bei mir grundsätzlich immer Clay, aber
Bei mir grundsätzlich wahrscheinlich Draymond.
ja, aber es ist die Frage, ob du momentan Draymond oder Siakam nimmst.
Da nehme ich im Normalfall schon Draymond.
Wahrscheinlich würdest du Draymond nehmen, aber dann bist du dann schnell bei Siakam.
Ja.
Denke ich. Also gerade jetzt mit dem angeschlagenen Clay. Und dann kommt halt das, was außen rum kommt. Also dann,
Ja,
wenn die.
also nach 3 Leuten, also nach Curry, Clay und Green, kommt wahrscheinlich dann erstmal eine ganze Weile kein
Dann kommt
Bock.
halt sehr, sehr viel Toronto.
So, ja.
Ja. Und von daher, ja. Man hat es ja auch ein bisschen gesehen in Spiel 3, in dem Curry auf sich alleine gestellt war. Und auch mal ballern durfte und auch ordentlich geballert hat. Mit seinen 47 Punkten. Aber so die Statistiken, die dann immer wieder eingeblendet wurden. Also als Curry dann irgendwie, weiß ich nicht, an über 50% der Field Goals der Warriors direkt beteiligt war. Und ja, wenn man dann eben so überlegt hat, von wem kommt denn jetzt die Offense? Und irgendwann kam dann halt auch einfach keine Offense mehr. Und wie hast du es denn gesehen? Also es war ja so die Frage vorher, okay, was machen die? Also Clay würde gern spielen in Spiel 3. Die Warriors wollen es nicht unbedingt oder finden eher, also würden ihn eher gern aussetzen lassen, haben ihn dann aussetzen lassen, also er war aktiv, er hätte theoretisch irgendwann kommen können, aber sie wollten ihm diese Pause geben. Hast du es verstanden oder hast du gedacht, okay, eigentlich in Anbetracht der ganzen Gemengelage des Kontexts müsste man ihn eigentlich spielen lassen?
Naja, also ich glaube nicht, dass sie sich die Entscheidung leicht gemacht haben, sondern dass sie sich halt wahrscheinlich einfach gedacht haben, die Karriere von Clay ist jetzt noch nicht vorbei und man sollte ihn da vielleicht ein Stück weit vor sich selbst beschützen. Also ich sehe das eigentlich positiv
Absolut.
von Teamperspektive aus. Ich glaube, es ist sau bitter für ihn und der ist halt auch jemand, der auch mit einem gebrochenen Bein noch sagen würde, ich will gern spielen und ich kann spielen, ich bin fit. Nur ist er halt nicht. Und wenn er dann halt irgendwie einen Langzeitschaden davon trägt und sich da jetzt irgendwie nochmal schwerer verletzt, dann ist halt dann auch bitter. Deswegen im Zweifel finde ich die Entscheidung richtig, das so zu machen.
Ich glaube auch, es war so ein bisschen eine Abwägung zwischen, wir haben ihn jetzt ein Spiel nicht und wahrscheinlich dann in den nächsten Spielen wieder auch nicht in Vollbesitz seiner Kräfte, aber zumindest halbwegs fit oder zumindest kann er laufen, kann spielen. Und wir haben ihn jetzt in Spiel 3 sofort wieder, riskieren aber, dass er uns für die ganze Serie ausfällt. Also das ist, glaube ich, auch so ein Punkt.
Ja,
Weil ich
definitiv.
meine, gerade bei so Muskelgeschichten, das geht ja relativ schnell, dass es sich verschlimmert. Also wir hatten ja damals, um mal wieder eine Fußball Analogie zu bringen mit Arjen Robben im WM-Finale 2010, glaube ich, war es. Ich glaube, es war 2010. Also da eigentlich angeschlagen war und dann dieses Riesenloch im Muskel dann plötzlich hatte, weil er eben halt unbedingt dieses WM-Finale spielen wollte. Aber ja, eben. Und von daher denke ich mir, haben sie sich halt gedacht, wahrscheinlich war ihnen schon klar, dass sie dieses Spiel ohne Clay nur mit sehr, sehr viel Glück gewinnen werden, dieses Spiel 3. Also sie hatten diese übermenschliche Curry-Leistung, aber es kam halt dann irgendwie sonst nicht viel außenrum und haben es dann vielleicht auch, ja, abgeschenkt würde ich jetzt nicht sagen, aber sie haben es in Kauf genommen, einfach mit Blick auf den Rest der Serie. Einfach, dass sie gesagt haben, okay, die Chance, dass wir dann mehr von Clay bekommen in den Spielen danach, ist wahrscheinlich höher, wenn wir ihn jetzt aussetzen lassen. Verstehe ich auch vollkommen. Ich meine, jetzt ist es natürlich blöd gelaufen, dieses Spiel 4. So ein Spiel ist in der Serie, so wie sie momentan läuft, immer drin. Es ist jetzt natürlich dumm, dass diese zwei Spiele direkt aufeinander folgten und dass sie halt dadurch eben jetzt 1-3 hinten liegen, aber ich kann es auch vollkommen nachvollziehen.
Und an Clay hat es ja in Spiel 4 auch nicht gelegen. Also es
Nee.
war ja der mit Abstand beste Warrior. Auch wenn seine Version des Big Balls Dances eigentlich eine ziemliche Frechheit war, oder?
Warum?
Anatomisch ja wohl. Hast du gesehen, wie er seine Hände hat? Also auf welcher Höhe? Vielleicht sitzen die bei ihm woanders, aber so, da, der sollte sich halt noch mal ein paar Videos von Sam Cassell angucken, wie man es richtig macht.
Ja, Clay muss, was
Ist kein Wunder, dass sie dann verloren haben.
Ja, genau. Das war wahrscheinlich war das der Moment, in dem es gekippt ist einfach.
Ja, ich glaube
Aus
auch.
Prinzip. Dann ging halt nicht mehr viel. Aber ja, du hast schon gesagt, ich meine, er war jetzt in Spiel 4 eigentlich so der beste Offensivspieler, der effizienteste auch tatsächlich. Curry ist wieder so ein bisschen, also nachdem Spiel 3 wirklich überragend war und er das Team echt sehr, sehr lang mehr oder weniger allein getragen hat, zumindest offensiv, war jetzt wieder weniger, ja, effizient unterwegs, auch defensiv einige Fehler drin gehabt. Ich habe irgendwo einen Tweet gesehen, wo es darum ging, dass das halt auch das ist, was Curry unterscheidet von jetzt den Durants, LeBrons oder auch Kawhis, dass er ein Team halt nicht dauerhaft schultern kann. Und ich glaube auch, dass da was dran ist. Ich glaube, bei Curry ist so ein bisschen so ein Punkt, dass also seine Dominanz, die er ausstrahlt, sehr, sehr auf Skills beruht. Also im Endeffekt fast nur auf Skills eigentlich beruht. Also er hat eben, er ist weder riesig, noch hat er irgendwie, ist er wahnsinnig kräftig, noch hat er lange Arme. Also er ist jetzt kein, nicht dieser Hänfling, von dem man immer spricht. Aber er hat jetzt, sein großes Ding ist halt der Wurf und das Ballhandling und die Art und Weise, wie er sich auf dem Feld bewegt. Aber dadurch, dass der Wurf halt so zentral ist, ist, glaube ich, auch einfach eine größere Varianz da, als jetzt bei einem Durant zum Beispiel, der von Haus aus über alles drüber werfen kann. Als ein Kawhi, der einfach defensiven Impact haben kann und aber auch offensiv, der wahnsinnig kräftig ist, lange Arme hat. Als jetzt LeBron, der in Freight Train Zeiten einfach durch komplette Defenses durchlaufen soll. Das soll jetzt überhaupt kein, also es geht gar nicht darum, irgendjemand anderem irgendwas wegzunehmen oder Curry eine Absolution zu erteilen. Aber ich habe mir da nur irgendwie Gedanken gemacht, weil es ja irgendwie stimmt. Also Curry ist nicht dauerhaft diese dominante Kraft, wie es jetzt vielleicht die anderen sind. Und für mich war dann halt eine Erklärung einfach dadurch, dass seine Dominanz, wenn sie da ist, sehr, sehr auf Skills beruht, dass du das aber auch leichter wegnehmen kannst und da einfach mehr Varianz drin sein kann.
Da gehe ich nicht so richtig mit. Also defensiv natürlich, da kann er ein Spiel nicht dominieren, wie es jemand wie Kawhi, wie es auch manchmal Durant und früher definitiv auch LeBron konnte. Offensiv bin ich aber der Meinung, also natürlich, der Wurf selbst hat Varianz. Was aber keine Varianz hat und also was ich auch schon immer als eine sehr zentrale, weil immer gegebene und deswegen auch konstante Fähigkeit oder einen sehr konstanten Impact sehe, ist die Bewegung, die er halt hat. Nur deren Wert fußt natürlich auch darauf, dass dann die anderen durch diese krasse Aufmerksamkeit, die für ihn entsteht, aus den Überzahlsituationen halt das Richtige machen. Und das ist halt aktuell bei den Warriors relativ schwierig, weil häufig außer Klay kein Offensivspieler mehr da ist. Also außer Draymond, der halt den Ball verteilt, aber sonst ist da keiner, der Gefahr ausstrahlt. Und dann bricht halt dieses System so ein bisschen zusammen. Und ich meine, Curry ist jetzt vielleicht nicht dann immer jemand, oder also vielleicht würde ich es eher so ausdrücken. So seine Art von Dominanz ist ja teilweise, wenn er jetzt nicht selber scored, ist sie ja meistens trotzdem da, aber halt subtil. Also so quasi so im übertragenen Sinne ist übertrieben, aber
Kommt aus dem Off.
sie besteht darin, dass sie den anderen sehr große Vorteile verschafft, die mit ihm zusammen auf dem Court stehen, weil die fast immer in Überzahl sind, weil er halt einfach ab der Mittellinie teilweise mit zwei Mann verteidigt wird. Und das ist ja auch in dieser Serie so. Nur wenn halt von den vier Leuten, die da dann sind, zwei gar keine Gefahr ausstrahlen, wird es halt problematisch. Und da wäre dann halt schon jemand wie Harrison Barnes tatsächlich wichtiger.
Ey,
Also,
du wolltest auch nur Harry B. einbringen
ich will
irgendwie,
Harry
ne?
B. immer einbringen,
Ja.
grundsätzlich, aber also, du weißt schon, was ich meine, halt einfach
Absolut.
Spieler, die so offensiv ein bisschen Gefahr ausstrahlen, auch wenigstens durchschnittlich, weil auch einen Sean Livingston, so gerne ich den mag, strahlt halt aktuell offensiv nicht mal auf durchschnittlichem Niveau Gefahr aus.
Nicht mal der Baseline-Turnaround-Jumper funktioniert noch.
Ja, und ich glaube, das ist halt eher so und also deswegen würde ich bei Curry an sich gar nicht so krass von einer persönlichen Varianz sprechen, sondern in dem Fall dann vielleicht eher so ein bisschen davon, dass es von den anderen abhängt. Aber also es stimmt schon, er ist jetzt nicht jemand, der jetzt zum Beispiel so die Kobe-Mentalität hat, so nach dem Motto, wenn wir schon verlieren, dann soll es nicht an mir liegen und dann werfe ich jetzt halt 50 Mal, wenn die anderen nicht wenn die anderen nicht dazu bereit sind, so nach dem Motto. Kann man jetzt auch drüber streiten, ob das eine tolle Strategie wäre. Meiner Meinung nach wäre sie es nicht, aber ja, ich glaube, dass Currys Einfluss manchmal halt einfach noch ein bisschen subtiler ist. Und das soll gar nicht heißen, dass ich jetzt verteidigen will, wie er in dem Spiel war, weil er in dem Spiel einfach nicht gut war. Und meiner Meinung nach auch zu wenig versucht hat, den Ball an sich zu reißen. Aber ich glaube nicht, dass das daran liegt, dass er ein Spiel irgendwie nicht dominieren kann.
Nee, also ich wollte damit auch gar nicht sagen, dass er ein Spiel nicht dominieren kann. Und du hast auf jeden Fall einen Punkt. Also dieses, habe ich auch gesagt, seine Bewegung abseits des Balles, die Art und Weise, wie er eben verteidigt werden muss, gibt ihm eine ganz spezielle Art der Dominanz. Mir ging es jetzt eher darum, weil wir eben, wenn wir uns jetzt das Spiel zum Beispiel anschauen und uns auf seine individuellen Stats konzentrieren und auch was, und es war ja auch in den Jahren zuvor schon. Also ich meine, diese Diskussion gibt es ja seit den 2015er Finals, dass Curry nicht wirklich liefert, obwohl seine Stats, also ich will jetzt nicht die Diskussion wieder anfangen, aber da war ja auch mehr um ihn rum. Also es ist einfach, wenn wir Currys individuelle Performances anschauen, dass er da halt einfach, ja, da war es für mich, ich habe mir dann einfach überlegt, okay, es ist irgendwie, wenn wir uns Curry nur im Vakuum anschauen, haben wir einfach, kann man zu dem Schluss kommen, okay, es ist jetzt halt nicht so, dass er jetzt, wie jetzt Kawhi gegen die Sixers gemacht hat, das Team auf den Rücken nimmt und halt scored, 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 scored und halt immer die Antwort hat. Also er macht es, aber halt vielleicht mit einer größeren, ja, Varianz, wie gesagt. Also da einfach, dass es funktioniert halt nicht immer. Und dann habe ich mir halt gedacht, okay, ja, er ist halt einfach gute 1,90 groß, er lebt viel von seiner Bewegung und von seinem Wurf. Und wenn es halt dann mal an einem Tag, wie jetzt von Freitag auf Samstag, nicht funktioniert, und wenn dann noch das gegnerische Team nicht gut verteidigt, und wir haben ja oft auch schon das Thema gehabt, dass physische Verteidiger ihm so ein bisschen Schwierigkeiten bereiten. Also Chris Paul, jetzt Van Vliet, auch nicht zu vergessen natürlich Matthew Dellavedova. Und da denke ich mir halt, ja, vielleicht ist es irgendwo ein Faktor. Aber es ging mir jetzt eigentlich weniger darum, irgendwie Curry irgendwie schlecht zu machen oder zu sagen, Curry ist jetzt nicht in dieser Riege ganz oben. Es ist eigentlich eher im Gegenteil. Also es ist eigentlich eher so ein Ding, er dominiert, ohne groß zu dominieren, wie du sagst, aber vielleicht auch einfach sich mal zu überlegen, weshalb er eben nicht diese Spiele haben kann, wie jetzt LeBron, bei dem du nicht wirklich mitbekommst, was er macht, und dann ist er halt doch wieder bei 30 Punkten, 8 und 9, einfach weil er am Ring scoren kann, ganz einfach. Für Curry sind theoretisch, Curry hat wenig einfache Punkte drin. Nicht, dass die anderen jetzt simpel scoren würden, aber wenn man, er kann jetzt natürlich sagen, dass für ihn jetzt ein Dreier irgendwie ein einfacher Wurf ist, theoretisch. Trotzdem ist aber, wer schon mal Basketball gespielt hat, weiß einfach, wenn du auf den Wurf aus der Distanz angewiesen bist, gibt es halt Abende, da funktioniert es halt nicht ganz so perfekt. Und bei Curry sind diese Abende seltener, aber es ist halt trotzdem, ja, ohne jetzt eine Jumpshooting-Diskussion starten zu wollen, aber.
Ja. Ich weiß schon, was du meinst. Also das Ding ist, im Normalfall entstehen ja sehr, sehr viele der einfachen Punkte, die die Warriors haben, dadurch, dass er sie nicht erzielt, aber dass er
Ja,
halt auf
genau,
dem Feld ist.
ja.
Und deswegen, ja, das schwingt immer so ein bisschen im Subtext mit. Aber aktuell ist es halt einfach wirklich, also Curry ist da vielleicht ein kleines Stück mehr abhängig von seinen Mitspielern als jemand wie LeBron das ist. Ich meine, der auch, LeBron hatte letztes Jahr in den Finals auch keine Chance, so gut er auch war.
Ja.
Aber das stimmt schon. Also das ist halt einfach so jemand, der halt dann immer und immer wieder auch das halt selbst forcieren kann. Ich weiß nicht, wie das aussehen würde, wenn Steph das versuchen würde.
Ja,
Ich meine, gut,
ja.
man tut ja jetzt auch so, als hätte er in Spiel 3 nicht gerade 47 Punkte aufgelegt,
Na eben, also ich meine,
was er
in
da
Spiel 3
getan
hat er es ja
hat.
im Endeffekt gemacht. Also da
Ja,
hat er es ja
genau.
selber versucht und da hat es auch gut funktioniert. Aber es ist halt nicht gesagt, dass es in jedem Spiel so gut, oder beziehungsweise es kann auch gut sein, dass es halt dann eher so läuft wie jetzt in Spiel 4. Selbst wenn er es versucht, das meine ich damit einfach. Weil es halt einfach vielleicht ein bisschen komplizierter ist. Weil es halt nicht so dieses Ding gibt, okay, ich ziehe zum Korb und entweder werde ich gefoult oder ich lege das Ding halt rein. Und im Optimalfall lege ich es mit Foul rein. Oder ich werfe über meinen Gegenspieler drüber. Oder ich, weiß ich nicht, Kiste raus und schieb sie ein bisschen durch die Gegend. Irgendwie so. Aber klar, also ich meine, er bräuchte halt nur, manchmal denke ich mir, vielleicht nur ein bisschen kompetentere Mitspieler manchmal. Also wir sind halt wirklich, ich meine, wir sind ja mittlerweile am Ende der Warriors Bank angekommen und das macht es natürlich auch nicht gerade einfacher.
Ja, deswegen habe ich den Harrison Barnes da reingeworfen.
Ja.
Nee, aber also wenn da halt einfach, sagen wir mal, Danny Green würde bei den Warriors sehr weiterhelfen, der auch, bei dem es auch rauf und runter geht, aber der halt einfach einen Respektfaktor bei anderen, also bei gegnerischen Verteidigern hat, weil er halt einfach heiß laufen kann und dann auch mal 6 Dreier in einem Spiel treffen kann. da ist halt einfach, den muss die Defense einfach viel mehr beachten und dann kannst du halt vielleicht auch nicht Curry das ganze Spiel über trappen und jederzeit irgendwie mit zwei oder auch mal drei Verteidigern jagen. Und das würde dann viel erleichtern. Aber gut, meine, dafür haben sie ja auch, dafür haben sie einen Durant geholt. Vielleicht kommt er jetzt zurück. Wer weiß.
Vielleicht kommt er zurück. Noch mal ganz kurz, bevor wir dann auf Durant kommen, noch ganz kurz, fand ich ganz, in dem Danny Green-Kontext finde ich ganz interessant, auch nochmal zu Stan Van Gundy, damals im Low Post, da hat er nämlich auch gemeint, eben, dass es für
Sag mal,
einen.
diesen einen Podcast hast du auch wirklich auswendig gelernt,
Ich habe
ne?
ich hab hier lauter Post-its in der Wohnung hängen mit
Ja,
Zitaten, die
ich
ich dann
denk's
immer wieder
mir.
mal so ein bisschen einfließen lassen kann. Nee, aber ich fand, er hat echt so ein paar interessante Sachen gesagt und das fand ich besonders interessant, weil wir ja immer gerade so Richtung J.R. Smith. Oder so Richtung diesen Gunnern, so ein bisschen, weiß ich nicht, so abschätzig lächeln oder so. Und da hat er gesagt, dass solche Spiele aber für den gegnerischen Coach viel unangenehmer sind und eben dann auch ein Danny Green einfach die viele Dreier nehmen. Die den Dreier auch einfach immer nehmen und denen es einfach egal ist, weil du weißt nicht genau, was kommt. Du weißt aber, dass die theoretisch immer heiß laufen müssen. Und deswegen kannst du auch, wenn die eine Offenheit haben, kannst du sie niemals stehen lassen. Das ist genau das, was du sagst eben, dass ein Danny Green. Ja, den Warriors da weiterhelfen würde, einfach weil er eine gewisse potenzielle Gefahr darstellt. Und im Endeffekt, ja, man unterschätzt, man denkt immer so, oh ja, so ein Gasol irgendwie, gut, macht es jetzt in den Playoffs, fällt es jetzt auch nicht immer, wenn du jetzt da, oder ein Al Horford zum Beispiel, der damals als Beispiel genannt, der sein Dreier ja schon relativ hochprozentig trifft, aber halt tendenziell nicht sofort abdrückt oder der halt nicht so wahnsinnig gerne den Dreier nimmt. Und dann sagst du, du nimmst lieber zwei Dreier von Al Horford als, null oder halt, wenn es dumm läuft, sechs oder sieben Dreier von J.R. Smith.
Ja.
Und das ist halt, weil das macht man sich, finde ich, oder zumindest ich habe mir gedacht, oder ich mache mir, habe mir das nicht immer so bewusst gemacht, dass ich denke nur, okay, das ist ein guter Schütze, da muss ich hin. Und das ist halt einer, gut, vielleicht wirft er auch daneben, aber vielleicht trifft er halt auch. Marcus Morris war da zum Beispiel auch ein Beispiel.
Ja, ich glaube, das Selbstverständnis von so einem Spieler, der da draußen steht, macht einfach auch einen großen Unterschied. Ich meine, man fragt sich ja oft, warum fallen Leute auf den Pumpfake von Joel Embiid rein? Warum ist die Offense der Celtics seit Jahren meistens besser, wenn Marcus Smart auf dem Feld ist, obwohl er absolut beschissene Quoten wirft? Das war jetzt dieses Jahr anders, aber davor war es halt nicht anders. Weil er halt einfach den Wurf mit Selbstvertrauen nimmt und dadurch irgendwie verteidigt. Also man müsste ihn, wenn man nur die Prozente berücksichtigt, wahrscheinlich eigentlich nicht verteidigen. Aber dadurch, dass da halt jemand, der so diese Bereitschaft halt ausstrahlt, wird er halt verteidigt. Und dadurch. Ja, das kann ich mir schon vorstellen, dass das in der Hinsicht dann auch so einen indirekten Effekt einfach hat.
Und sorgt dann auch wieder nochmal für mehr Bewegung, wenn der Wurf dann losgelassen ist. Rebound, keine Ahnung. Also ja.
Das ist dann schon was anderes, ob da dann jemand wie Iggy steht, der sich meistens dreimal umguckt,
Ja.
bevor er dann wirft.
Kann ich
Und auch
wirklich
er hat
keinen
ja
Pass
seine
spielen?
Spiele.
Kann ich echt.
Ja,
Ah, okay.
genau.
Dann halt doch.
Oder halt Draymond, der, wenn er dann wirft, ich glaube, das habe ich auch schon mal neulich gesagt, aber ich habe das, seitdem ich das irgendwie vor ein paar Monaten einmal gelesen habe, dass Draymond wirft, als hätte er einen Rucksack auf dem Rücken, der ihn so ein bisschen runterdrückt. Ich krieg
Stimmt auch
das einfach
irgendwie,
nicht mehr
ja.
aus dem Kopf.
Ja.
Das ist so ähnlich, übrigens, wie die, für alle, die es noch nicht mitbekommen haben oder die es noch nicht gelesen haben, bei The Athletic, die Oral History über Kawhi Leonard, die kriege ich auch einfach nicht mehr aus dem Kopf. Also mit den Taten wie Boardman gets paid und so. Dieses ganze Ding ist so dermaßen großartig, das kann ich nur jedem empfehlen, sich das durchzulesen, weil es einfach, man kann jetzt eigentlich nicht mehr Kawhi beim Rebound sehen, ohne zu denken, oh, der Boardman, wer ist das?
Wir könnten einen Comic machen, vielleicht.
Ja, ohne
Boardman.
Witz. Also, Kawhi wird für mich irgendwie mehr und mehr zu so einer mystischen Figur, den ich irgendwie, also auch wenn dann irgendwie so beim Team-Dinner mit den Spurs er gefragt wird, was er eigentlich was er bestellen will und dann einfach stattdessen sagt so, nö, ich will nichts, 12 rote Äpfel einfach auf
Apple
dem Teller
Time.
legt, die er in seinem eigenen Jutesack dabei hat und mit Messer und Gabel isst. Was für
Ja, gut, man
ein.
hat ja im Restaurant. Die Etikette musst du schon wahren, auch wenn es nur Äpfel gibt.
Irgendwie schon. Ich weiß nicht, in den meisten Restaurants, bei denen ich bisher war, habe ich jetzt nicht selber mein Essen mitgebracht und in einem Jutebeutel dann auf den Tisch gelegt. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist.
Weiß nicht, nachdem Kawhi ja, gut, ist jetzt in Toronto, aber da kann er ja mittlerweile auch in einigen Restaurants umsonst essen, dann kann er auch sein Essen gleich selber mitbringen eigentlich.
Ja, das stimmt.
Wobei, du weißt ja, in München noch, im Biergarten, da wäre Kawhi perfekt aufgehoben.
Das stimmt.
Kannst du deine Brotzeit mitbringen? Dann ein Maß Wasser dazu und ab dafür.
Vielleicht ist das der Exklusivscoop, den wir gesucht haben. Kawhi im Sommer zu Bayern.
Ja, oh, da ist er. Ja, stimmt. München ist auch wärmer als in Toronto, erscheint mir.
Qualität, Lebensfreude und Zuversicht.
Gut, zu Durant. Du wolltest eigentlich, ich habe gemerkt, du wolltest elegant zu Durant überleiten vorhin.
Das hast du gemerkt, ne? Und dann
Ja,
hast du
und
es,
dann habe ich mir
dann hast
gedacht,
du
nee,
dich
Ole, so
davor
einfach nicht.
geworfen, als würdest du einen Offensivfoul annehmen wollen wie Kyle Lowry.
Ja, genau. Und habe danach natürlich mich bei den Schiedsrichtern beschwert.
Ja,
Grundsätzlich.
wie man das eben so macht.
Durant, jetzt questionable, hat jetzt zum ersten Mal dieses ominöse kleinere Training mitgemacht. Also es war jetzt noch nicht keine volle Einheit, aber zumindest mal war wie auf dem Feld. Danach wurde natürlich berichtet mit dickem Icepack an der Wade, die Halle verlassen, aber wohl nicht so richtig gehumpelt. Also man weiß es immer noch nicht. Nachdem Brian Windhorst, glaube ich, war es, vor kurzem gesagt hat, noch vor ein paar Tagen, dass er schon noch relativ weit entfernt ist.
Ja, bei Spiel 4 hat er gesagt, er war einfach nicht
Ja,
bereit.
genau. Und jetzt halt könnte es gut sein, dass er spielt.
Oder
Also,
auch nicht. Was ist
oder auch nicht.
deine.
Also, ich fand nur, dass Kevin O'Connor hat dann nur so gemeint, ja, es ist halt die Erwartung, es wäre schon quasi gemein, er hat es nicht so ausgerückt, aber jetzt paraphrasiert, gemein wäre es natürlich, ihn jetzt questionable zu nennen oder ihn zum Status des questionable zu erheben und dann nicht spielen zu lassen, weil ja natürlich jetzt die Erwartungen hochgeschraubt sind. Ja gut, wer nicht spielen kann, kann er nicht spielen natürlich. Aber ich glaube, die Warriors, irgendwas müssen sie machen. Mal abgesehen, ganz kurz noch da, ich glaube nicht, dass sie ihn jetzt, dass sie keine Chance haben in Spiel 5 ohne Durant, aber trotzdem wäre es jetzt irgendwie, jetzt wäre der Zeitpunkt für ihn zurückzukommen, wenn es eine Möglichkeit gibt. Also er muss ja nicht die Gesundheit ruinieren, aber wenn es eine Möglichkeit gibt, oder?
Ja, klar, also jederzeit. Es ist ja jetzt irgendwie schon spätestens seit Spiel 3 irgendwie offensichtlich, dass es halt in der Form, in der Zusammensetzung aktuell die Raptors einfach das bessere Team sind. Und also ob das dann jetzt heißen muss, dass sie im nächsten Spiel keine Chance hätten, sicherlich nicht. Also auch wenn er nicht dabei ist, wie du schon gesagt hast, den Warriors kann man das schon zutrauen, dass sie auch nochmal ein Spiel auswärts gewinnen, aber dass sie die Serie gewinnen ohne ihn ist halt mittlerweile, das halte ich schon für sehr unwahrscheinlich. Und klar, also das Ding, da haben wir eben eh auch schon drüber geredet, dass er halt einfach so einen anderen Impact hätte, wenn er da steht, selbst wenn er halt bei, keine Ahnung, 50% ist und sich halt kaum bewegen kann, weil sein Wurf einfach so viel besser ist.
Könnte die Danny Green machen, von dem wir gerade gesprochen haben?
Ja, nur wahrscheinlich nicht unbedingt in der Defense. Aber offensiv würde es halt so viel, und es würde so viele von den auch, von den diversen Problemen der Warriors zumindest ansatzweise lösen. Also zum Beispiel könnten sie ihre Rotation verkleinern, sie müssten nicht mehr diese komplett chaotischen Minuten mit McKinney auf dem Court haben, sie könnten Looney und Green zu den einzigen Centern machen, sie könnten Boogie wieder aus der Starting Five nehmen. Das ist wahrscheinlich politisch ein bisschen leichter zu rechtfertigen, wenn du da nicht sagst, so Boogie, du gehst jetzt auf die Bank, wir setzen Looney dahin, sondern so, Durant ist wieder da, der spielt jetzt. Das ist wahrscheinlich ein bisschen leichter zu rechtfertigen. Man hätte nicht mehr dann die Not, irgendwie einen langsamen Center spielen zu lassen, den die Raptors halt ein bisschen gezielter attackieren können. Und mit Durant hätte man halt trotzdem auch noch so einen Faktor in Sachen Rim Protection, der ihnen einfach fehlt bisher. Und wahrscheinlich wäre es jetzt nicht unbedingt ideal, jemanden, der über einen Monat nicht gespielt hat, dann zu sagen, hier, geh mal, du nimmst jetzt Kawhi, das ist aktuell wahrscheinlich der beste Spieler, der hier rumläuft, aber mach mal, aber man hätte zumindest irgendwie nochmal so eine kompetente Zusatzoption. Aber es ist halt, also das ist gleichzeitig ist das ja auch so ein krasser Strohhalm, an den man sich da klammert, ne? Einfach weil da ruht jetzt so viel Hoffnung auf jemanden, der ewig nicht gespielt hat und der dann mitten in den Finals oder eigentlich schon in einer absoluten Notsituation in den Finals, sollte er jetzt zurückkehren, halt da reingedrückt wird. Das ist schon auch heftig und ich weiß nicht, ob man das da vielleicht auch einfach ein bisschen überschätzt, das, was er da tatsächlich liefern kann, so gut Durant natürlich ist. Also deswegen finde ich das irgendwie schwer zu bewerten.
Du sagst ja, so gut Durant ist. Also ich meine, es ist halt Kevin Durant und wir haben bis zu seiner Verletzung davon gesprochen, dass er vielleicht momentan der beste Spieler der Liga ist.
Ja, ist er meiner Meinung nach auch.
Ja, und also ich glaube schon, jemanden da irgendwie jetzt reinzuwerfen, der jetzt lange nicht gespielt hat, dann irgendwie sind die Abläufe nicht perfekt. Aber es ist ja manchmal auch, das ist ja auch ganz oft so, wenn man langweilig nicht gemacht hat, beim ersten Versuch funktioniert es immer wunderbar. Kennst du, wenn du lange nicht Basketball gespielt hast, dann spielst du immer beim ersten Mal und denkst du so, Alter, I'm back. Und dann spielst du das zweite Mal und denkst du so, okay, doch nicht. Es kommt, es ist, wie gesagt, ich glaube, wenn ein Verletzungsrisiko besteht, ergibt es irgendwie wenig Sinn. Aber wenn, auch selbst wenn er nicht bei 100% ist, selbst wenn du ihn irgendwie als sehr, sehr hochwertigen Decoy verwenden kannst, selbst wenn du ihn nur seine Länge und trotzdem noch größere Mobilität als die von Boogie verwenden kannst, selbst dann bringt es dir einfach was. Auch wie du sagst, du kannst deine Rotation kürzen, du bist nicht mehr auf McKinney angewiesen, auch auf Cook nicht. Die ganze Diskussion, die wir um Curry hatten gerade eben, also es würde ja Curry das Leben erleichtern. Selbst wenn es Durant nicht der primäre Ballhändler wäre, was du aber wahrscheinlich dann trotzdem irgendwie zeitweise einstreuen würdest, einfach weil es halt Kevin Durant ist. Und von daher, ob es jetzt die Serie rumreißt, weiß ich nicht. Und das klingt jetzt ein bisschen komisch. Ich bin mir nicht mal sicher, ob es die Serie rum, ob es das braucht, dass die Serie komplett rumreißt. Also es hat sich, jetzt gehen wir noch mal eine Woche zurück. Nach Spiel 2 waren wir an einem Punkt, an dem es halt, ja, man wusste nicht genau, was passieren wird. Die Teams waren ungefähr auf Augenhöhe. Dann gab es diese Verletzung von Clay. Dann und danach den relativ erwartbaren Sieg der Raptors. Und dann gab es eben dieses Spiel 3, dieses Spiel 4. Sehr überzeugend von den Raptors. Von den Warriors aber auch nicht perfekt gespielt, sicherlich auch aufgrund der Leistung. Aber für mich war das jetzt alles, so wie die Serie bis jetzt verlaufen ist, ist es für mich nicht so, dass die Warriors jetzt auf einmal komplett chancenlos sind. Sie sind jetzt in einer saublöden Situation, aber aufgrund unterschiedlicher Faktoren. Gut, man muss sehen, wie gut sich Clay jetzt bewegen können wird. Aber ich traue ihnen jetzt ohne weiteres einen Sieg zu in Spiel 5. Und dann gehst du für ein Spiel 6 nach Oakland zurück. Und ich glaube, ja, es wäre dann wirklich das letzte Spiel ja in Oracle. Ist vielleicht auch nochmal eine andere Dynamik. Dann gewinnen sie auf einmal, dann können sie Spiel 6 auch gut gewinnen. Und dann stehst du auf einmal im Spiel 7. Und dann kann sowieso alles passieren. Ich sage nicht, dass es passiert. Es kann gut sein, dass die Serie kommende Nacht vorbei ist. Ob mit oder ohne Durant. Aber ich glaube, also es sind Dinge passiert, die so vielleicht nicht. Die eine Bewertung in eine Richtung schwieriger machen in der letzten Woche. Also durch die wir sagen können, das sind ganz klar die Kräfteverhältnisse in dieser Serie. Die Raptors sind momentan schon das leicht bessere Team, aber ich glaube, die Warriors können so ein Comeback feiern sozusagen in der Serie.
Also ich will das zwar auch nicht ausschließen, aber ich glaube, da tun wir den Raptors ein bisschen Unrecht, weil sie 13 von 16 Vierteln gewonnen haben und insgesamt finde ich schon eindeutig den besseren Eindruck hinterlassen haben. Also es kam in Spiel 2 schon auch sehr viel zusammen, dass die Warriors dieses Spiel überhaupt gewinnen konnten. Also gerade wenn man
Aber
mal
damit tue ich
daran.
mich immer schwer mit diesem, da kam jetzt viel zusammen. Es kommt
Naja,
in
aber
jedem
das hast
Spiel
du doch
viel
gerade
zusammen.
eben genauso über die Raptors gesagt.
Nee, ich habe gesagt, in Spiel 3 kam, es kam diese Verletzung zusammen. Das war diese Freak-Geschichte. Und Spiel 4 war dann dieses Spiel, wie es halt in jeder Serie passieren kann,
Ja,
dass ein
nur
Team dieses.
das meine ich ja nur, die Freak-Geschichte ist ja in Spiel 2 auch passiert. Wo halt Kawhi, wo er wahrscheinlich, wenn sein Bein bei 100% wäre, wahrscheinlich den Steal bekommt und nicht Sean Livingston den Ball fängt. Und dann haben wir auch wieder eine ganz andere Unterhaltung.
Aber
Deswegen.
das ist für mich, mehr, was wäre, wenn und mehr Glaskugel, als wenn jetzt einer der zwei besten Spieler von dem Team komplett ausfällt für ein Spiel. Also, vielleicht war es auch gar nicht sein Bein, vielleicht war es auch kurz der Kopf, der ausgesetzt hat, weißt du, wie ich meine? Wir wissen nicht, warum er jetzt genau dieses Ziel nicht
Nö,
bekommen
also
hat. Und wenn
natürlich,
jetzt, aber wenn
aber für
jetzt.
mich auch Freak. Das wollte ich
Ja,
damit
aber,
eigentlich nur
ja
sagen,
gut, aber
also
es ist
dass man
eine
sich halt
Aktion und
nicht
kein ganzes Spiel, oder?
auf einzelne Sachen dann fokussieren kann bei sowas und also sondern für mich dann schon eher auf den Gesamteindruck und da haben die Raptors für mich bisher in dieser Serie den viel besseren Eindruck hinterlassen.
Die Raptors, hab ich auch gesagt, die Raptors sind für mich das bessere Team, aber Spiel 3, oder bist du der Meinung, dass Spiel 3 genauso gelaufen wäre, wenn diese Verletzung nicht passiert wäre?
Nee, das kann ich, also
Also, ich
finde ich
meine, das ist
ehrlich
ja.
gesagt auch nicht die richtige Frage, weil ich meine, macht Curry da vielleicht nicht 47 Punkte, sondern hat 3 Assists mehr oder so, aber das ist ja letztendlich egal.
Aber wenn wir jetzt sagen, wir wollen uns nicht auf einzelne Geschichten irgendwie konzentrieren, aber es ist doch der ein, es ist nicht der große. Wenn dir einer deiner besten Spieler wegbricht, wenn schon einer deiner besten Spieler sowieso weg ist, ist es nicht ein. Da können wir doch nicht sagen, wenn wir uns jetzt auf einzelne kleine Faktoren beziehen, oder? Ist es nicht
Naja,
einer der
nein, also
größten
das
Faktoren?
will ich damit auch gar nicht sagen, aber also. Wir können ja nur das bewerten, was passiert ist.
Ja,
Letztendlich.
klar.
Und da ist halt bisher passiert, dass die Raptors klar besser waren. Und in Spiel 4 war er dabei und da waren sie ja trotzdem viel besser.
Ja, im Spiel, ja gut, im Spiel 4 war er dabei, da waren sie auch viel besser in der zweiten Hälfte. Aber er war auch sichtbar nicht bei 100%. Wie gesagt, Kawhi auch nicht bei 100%. Aber Spiel 3 war im Endeffekt, diese Viertel, die sie in Spiel 3 gewonnen haben, waren erwartbar, dass sie gewinnen, in meinen Augen.
Okay, und in Spiel 1?
In Spiel 1 nicht. Und in Spiel 4 auch nicht zwingend. Trotzdem Spiel 3. Aber diese Viertel kannst du in meinen Augen ausklammern, einfach weil das eine Situation ist, in der ein Team komplett gehandicapt schon ins Spiel geht. Und dann kommst du zu Spiel 4, wo dieses Handicap ein bisschen kleiner geworden ist, aber immer noch da ist. Und ich möchte den Raptors, wie gesagt, ich möchte den Raptors überhaupt nichts nehmen. Aber die Dynamik, die Serie angenommen hat, durch diese Verletzung von Clay, könnte ich mir vorstellen, dass sie sich wieder. Also dadurch schlägt es halt für mich auf den ersten Blick klarer in Richtung Toronto aus, als es vielleicht im Endeffekt der Fall wäre. Ich weiß jetzt auch nicht, wie fit Claire jetzt in Spiel 5 geht. Wenn er sich ähnlich schlecht bewegt wie jetzt am Freitag, glaube ich auch nicht, dass da, oder schwinden für mich auch die Chancen der Warriors. Aber ich sehe jetzt nicht so diesen klaren Unterschied. Und ja, sie haben einen großen Vorteil, was die gewonnenen Viertel angeht. Und ja, sie sind bis jetzt das bessere, weil auch irgendwie, ja, flüssigere Team.
Ja.
Trotzdem glaube ich, wie gesagt, dass es für mich, also für mich sieht es deutlicher aus, als es eigentlich ist. Momentan. Und es kann sich in meinen Augen schnell drehen. Gerade wenn die Warriors Spiel 5 gewinnen und dann gehst du nochmal nach Oracle, dann hast du Spiel 6, gewinnen sie vielleicht, dann bist du, klar, es ist viel vielleicht. Außerdem fände ich es, würde die Geschichte auch sehr rund machen, wenn die Warriors es erst schaffen würden, 3-1 zu verspielen und dann 3-1 zu gewinnen.
Ja, das
Also
stimmt
zu.
schon. Das stimmt schon. Ich
Aber wie
fände
gesagt,
es auch, also ich
ich
hätte
wollte
auch
den
nichts dagegen,
Raptors.
wenn die Serie noch weitergeht. Das will ich gar nicht damit sagen. Nur, und du hast schon recht. Also klar, ich meine, wenn wir von einer etwas ausgeglicheneren Gesundheitslage ausgehen würden, dann könnte es gut sein, dass die Serie auch ein bisschen anders stünde. Was ich habe das mit Spiel 2 eigentlich auch nur deshalb genannt, weil man kann es halt auch so weiterspielen und sagen, okay, die Raptors hätten da auch schon 2-0 führen
Ja,
können.
du kannst immer hätte sagen. Ich meine, das haben wir auch schon
Genau.
oft gehabt. Also, wenn du sagst, oder du sagst, der hat jetzt da nicht getroffen und der trifft im nächsten wieder. Ich meine, das geht nicht. Aber halt, ich finde, eine Verletzung und ein kompletter Ausfall von einem Spieler ist dann doch irgendwie so ein großer Faktor, den man dann schon anführen kann, finde ich. Einfach weil es halt, ja, weil dir halt einfach was Großes abgeht. Natürlich macht Curry dann vielleicht keine 47 Punkte, aber vielleicht spielt er 8 Assists mehr, keine Ahnung. Aber, und die Defense sieht halt besser aus. Dann machen die Raptors vielleicht auch wieder weniger Punkte. Ist ja auch ein
Ja,
Punkt.
vermutlich.
Und dann steht Spiel 4 vielleicht auch besser aus, weil Clay ja nicht verletzt in Spiel 4 geht. Aber das wäre jetzt ein bisschen. Also eigentlich sind die Warriors Champion in meinen Augen.
Also
Aber
eigentlich
das.
haben sie auch schon die ersten 4 Spiele einfach gewonnen, oder?
Ja, genau.
Okay.
Weil in
Na,
Spiel 1
dann sparen wir
war.
uns den Rest.
Weil in Spiel 1 war die Luft in Toronto irgendwie nicht so gut. Nein, also wie gesagt, es geht gar nicht darum, Ausreden zu suchen. Es geht einfach nur. War einfach nur so ein paar Gedanken, die ich irgendwie dazu hatte. Und wie gesagt, die Raptors spielen. Ja, eigentlich überragende Finals bis jetzt und wären definitiv ein verdienter Champion und sind auch das bessere Team. Ich bin nur gespannt, was jetzt in Spiel 5 passiert. Und ja, mit Durant sowieso kann natürlich die komplette Dynamik nochmal ändern.
Sollen wir eigentlich gucken, ob wir uns dann morgen Vormittag nochmal irgendwie darüber unterhalten, wie Durant dann 70 Punkte bei seinem Comeback gemacht haben
Ja.
und die Warriors trotzdem mit 40 verloren haben?
Genau, weil Curry die ganze Zeit auf den eigenen Korb geworfen hat.
Genau,
Wir könnten.
so in etwa stelle ich mir das vor.
Aus Prinzip.
Ja.
Ja, das können wir uns, wenn wir können schauen,
Während
dass wir
Draymond
das irgendwie
versucht,
hinbekommen.
Kawhi das Bein abzuschrauben und es einfach nicht funktioniert.
Genau. Er nagt schon dran.
Also
Das
ich
ist.
hab wirklich hohe Erwartungen für heute Nacht, wollte ich damit eigentlich nur sagen.
Ja, ich auch, definitiv. Ja, wir können es versuchen, dass wir das zeitlich unterbekommen.
Okay, aber dann lass uns in der Zwischenzeit noch mal kurz über den Trade reden. Vom Donnerstag. Die Nets schaffen finanzielle Ressourcen.
Einige sogar. Sie haben es geschafft.
Haben den unglaublich legendären Vertrag von Allen Crabbe gemeinsam mit Nummer 17 Pick 2019 plus Lottery Protected, also Top 14 Protected 2020er Erstrunden-Pick zu den Haken geschickt. Die Haken schicken zurück Taurean Prince, meiner Meinung nach den besten Spieler in diesem Trade, und ein Zweitrunden-Pick von 2021. Was sagen wir dazu?
Beide Teams haben das gemacht, was sie brauchen können, würde ich sagen. Also da, dass die Nets denen den Crab-Vertrag losgeworden sind, ist aus ihrer Perspektive natürlich hervorragend, weil wie du sagst, halt finanzielle Ressourcen. Also wenn sie jetzt mit D'Angelo Russell nicht verlängern, haben sie theoretisch Platz für zwei Max-Contracts, beziehungsweise wenn sie mit D'Angelo Russell verlängern, haben sie Platz für einen weiteren Max-Contract. Und ja, dazu Taurean Prince. Günstiger und besser als Allen Crabbe, ist jetzt auch nicht ganz falsch. Und die Hawks kriegen weitere Picks, haben vielleicht die Möglichkeit, im Draft nach oben zu traden. Haben sowieso Zeit, brauchen kein Geld. Allen Crabbes Vertrag läuft aus nach der Saison.
Genau,
Und
zusammen glaube ich, also zeitgleich mit dem von Bazemore und welchen größeren Vertrag hatten sie noch? Ja genau, Miles Plumlee, genau.
ja.
Die laufen beide genau wie Crabbe halt nach der nächsten Saison aus. Das heißt, die hätten, glaube ich, Stand jetzt für den Sommer 2020 dann keinen Vertrag mehr in den Büchern, der kein Rookie-Vertrag ist und Platz für zwei Max-Deals. Also auch nicht so schlecht.
Ist auch nicht so schlecht, genau. Also von daher sehen beide ganz gut aus. Ja, und jetzt sind die Nets sind jetzt großer Player in der Free Agency. Also dein Freund Kyrie ist ja wie viele, fast schon in Brooklyn.
Gerne.
Gerne. Packst du mit an mit der Schubkarre bei und Bill Simmons und fährst ihn rüber.
Nö, ich habe nicht das Geld, um dahin zu fliegen gerade, aber ja, also soll er mal machen. Ich bin ja ehrlich gesagt eher gespannt, was das für Russell dann bedeutet, weil ich glaube, dadurch, dass sie jetzt halt diesen extra Raum geschaffen haben, das deutet für mich schon darauf hin, dass sie wahrscheinlich eher davon absehen werden, mit ihm zu verlängern. Also gerade wenn sie, was sie anscheinend sind, ziemlich optimistisch sind, dass Kyrie kommt, dass sie dann wahrscheinlich sagen, okay, Dinwiddie haben wir schon gerade verlängert, dann brauchen wir Russell definitiv nicht auch noch. Also ist ja eh klar, irgendwie Russell und Irving nebeneinander wäre, glaube ich, auch eine ziemliche Katastrophe.
Es gab aber mal ganz, so vor ein, zwei Wochen gab es mal die Idee oder gab es mal Meldungen, dass sie das als Backcourt der Zukunft sehen, wo ich mich dann auch
Aber
gefragt
doch eine
habe. Ja,
scheiß
also
Idee, wenn wir
ja,
ehrlich sind,
genau den
oder?
Gedankengang hatte ich auch. Also, die Defense des roten Tuchs. Oh
Ja,
nee, und
und
so.
vor allem auch irgendwie so das Ballhogging des roten Tuchs. Also die
Ja.
sind ja beide doch schon sehr darauf fokussiert, den Ball in der Hand zu haben. Und also ich meine, Kyrie kann abseits des Balles schon auch gut funktionieren, aber das habe ich jetzt bei Russell in der Form so noch nicht unbedingt gesehen.
Ich finde es ja ganz witzig, so wir haben jetzt die Knicks und die Lakers, die eigentlich große Player sein sollten. Oder eigentlich sind aber die Clippers und die Nets interessanter, irgendwie gefühlt.
Sportlich viel interessanter, ja.
Also du hast zwar nicht die Tradition, aber du hast halt einen Plan, was ja tendenziell für einen Sportler auch nicht so blöd ist. Von daher, ey,
Ja,
ich will
also ich meine,
mit der.
wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich definitiv eher, würde ich wahrscheinlich an Position 1 die Clippers und an Position 2 die Nets haben. Und dann, boah, ich meine, die Knicks und Lakers sind halt echt schwierig. So, natürlich wäre es irgendwie geil, mit LeBron zusammen zu spielen, aber bei dieser komischen Chaos-Franchise weiß ich nicht, ob, also vor allem, weil es so instabil alles wirkt, so in Sachen Front Office, in Sachen Umgang mit den Spielern auch teilweise. Also was Rondo da jetzt gesagt hat, fand ich auch ganz, ganz interessant, weil das irgendwie so auch so ein bisschen auf ein nicht ganz so angenehmes Klima für die, gerade für die jungen Spieler irgendwie hingewiesen hat. Und ich meine, dass die Knicks seit Jahrhunderten irgendwie so den miesesten Besitzer der NBA haben und dadurch halt auch immer mal wieder ein nicht ganz so geiles Klima haben für die Spieler und für die Franchise an sich. Also klar hat man da bei beiden halt diesen krassen traditionellen Aspekt und beides irgendwie legendäre Teams natürlich, auch wenn bei den Knicks ja wirklich die legendären Zeiten schon sehr, sehr lange her sind.
Der Legacy-Aspekt ist natürlich schon größer, wenn du sagst, du
Ja.
erwächst die Knicks wieder auf von den Toten.
Ja, wenn das irgendwann jemand schafft und also ich meine, bei Durant tippe ich ja auch eigentlich immer noch, dass er dorthin gehen wird, aber
Wobei, vielleicht ist Durant genau der zweite Max-Slot, der jetzt frei ist. Also ich weiß,
meinst du Kyrie und Durant dahin?
vielleicht, ich weiß es nicht. Man
Das sind
spricht
so
ja noch
zwei
nicht,
der
ne?
Superstars, die ich mir am wenigsten dem Mann da vorstellen kann, irgendwie.
Aber eigentlich, sie wollten ja eigentlich zusammen zu den Knicks gehen. Eigentlich war ja das fix.
Eigentlich
Vielleicht
wollten
hat.
sie, glaube ich, zusammen reisen gehen in Finnland.
Auch das. Auch das. Ans Ende der Welt quasi.
Ja, mit
Ja,
Kawhi
aber man muss
zusammen
halt
irgendwo
aufpassen,
angeln
dass sie
gehen
nicht
und da die
runterfallen
ganze.
dann. Aber ja, ich kann es mir auch schwer vorstellen. Wobei bei Kyrie, es ist echt gerade. Also Kyries Reputation hat jetzt, also wenn ich jetzt, also allgemein, aber auch bei mir, hat schon sehr, sehr gelitten über dieses Jahr. Aber ich. Andererseits denke ich mir, also er ist wahrscheinlich wirklich nicht der einfachste Charakter. Aber wir wissen halt auch nicht genau, was da in Boston intern auch so passiert ist. Also was da, also ob es halt einfach manchmal gibt, manchmal passt es halt einfach auch nicht. Also
Ja, irgendjemand wird ihm zum Geburtstag halt einen Globus geschenkt haben und dann wird er wahrscheinlich vollkommen ausgerastet.
wahrscheinlich. Oder sein Locker mit lauter Globussen,
Globuli wahrscheinlich.
Globuli, genau, dekoriert, ich weiß nicht. Aber ja, vielleicht, wenn er in eine andere Situation kommt, wobei bei den Cavs halt gab es ja auch Meldungen, wonach er irgendwie während der Playoffs nicht so richtig kommunikativ war mit seinen Teamkollegen. Also ich weiß es nicht, aber vielleicht manchmal ist ja ein Tapetenwechsel, haben wir auch schon oft gesagt, ist vielleicht nicht schlecht, aber ich finde halt bei den Nets, die waren halt letztes Jahr einfach so ein gutes Team. Also wirklich, wo man gern zusammengespielt hat, wo das gut zusammengepasst hat. Und da ist jetzt natürlich Kyrie nach allem, was jetzt in letzter Zeit passiert ist, schon eine große Variable irgendwie und auch irgendwie ein großes Fragezeichen. Ich weiß ja nicht. Und ob es sich dann so weit bringt, ich meine, Kyrie ist weiterhin ein überragender Spieler und du schaust dir das wahnsinnig gern an. Und wenn du noch quasi einen Durant dazu verpflichtest, der dann Chef ist und Kyrie macht halt die zweite Geige, dann kann es auch funktionieren. Aber
Das will ich erst mal sehen, dass er das noch mal akzeptiert, die zweite Geige zu sein.
vielleicht denkt er sich jetzt auch nach allem, nach dem Ganzen, was so nach den Playoffs gesprochen wurde, nach den Problemen, die er auch hatte, dass es vielleicht gar nicht so unangenehm ist, wenn da ein Durant stünde oder. Weiß ich nicht.
Ja, also ich finde, es hätte schon was, wenn er einfach wieder zu LeBron wechselt. Irgendwie wäre das
Ja.
schon. Das würde ich mir tatsächlich auch. Würde ich mir gerne angucken.
Ja, das fände ich jetzt auch nicht schlecht. Und dann halt nur Durant zu den Nets.
Nee, der geht ja zu den Knicks.
Nein. Ja,
Doch.
das ist alles.
Das ist schon mein Tipp.
Aber witzig wäre es natürlich, wenn du. Die Nets haben ja jetzt quasi ihren Pick, jetzt könnten sie ja mal wieder picken, ihren eigenen. Dann haben sie jetzt ja getradet.
Die mögen halt einfach Picks nicht.
Für den kommenden Draft. Und wenn sie aber jetzt niemanden bekommen würden, dann wäre es natürlich irgendwie auch ein bisschen traurig, aber.
Dann hätten sie
Wer.
jetzt immerhin Taurean Prince bekommen.
Eben.
Müssen
Und
wir
wer
aber erstmal
weiß.
sehen, ob ein Nummer 17 Pick einen besseren Spieler herausgibt als Taurean Prince.
Das ist ein guter Punkt, ja. Und wer weiß, was hinter den Kulissen gesprochen wurde, auch wenn natürlich noch nicht gesprochen wird, weil man darf ja noch nicht, aber.
Das ist natürlich vollkommen richtig.
Deswegen wird noch kein Wort gewechselt worden sein. Es ist auf jeden Fall eine ganz coole Konstellation jetzt. Also war schon, weil es sind die passenden Spieler auf dem Markt, es sind die passenden Franchises, haben wirklich viel Platz und da passiert einiges. Aber die Art und Weise, wie die Nets es jetzt wieder eingefädelt haben, dass sie auf einmal halt, dass sie einerseits geldtechnisch der große Player sind, aber andererseits eben auch Teams oder Spielern eine Perspektive bieten können, die sie interessant macht. Weil einfach sagen, okay, da sind Leute mit Sinn und Verstand am Werk, da ist ein System, da sind junge Spieler mit Potenzial, und da ist es nicht so wie, weiß ich nicht, der staubige Wüstenboden wie im Madison Square Garden, sondern da blüht schon ein bisschen was. Wir sind gespannt.
Absolut.
Ist eben noch was hinzuzufügen?
Nee. Ich hab Hunger.
Hast du Hunger?
Ja.
Es ist auch schon 2:30 bei dir, ne? Fast.
Eben.
Bei mir. Vielleicht mal auch ein frühes Mittagessen heute. Ja, dann würde ich sagen, beenden wir die ganze Geschichte.
Wie gesagt, die 70-Punkte-Explosion von Kevin Durant. Morgen Nacht werden wir eventuell dann nochmal aufgreifen.
Gut, ja, schön, dass ihr zugehört habt. Wir hoffen, dass ihr auch demnächst wieder reinhört, dass ihr es weitererzählt, dass ihr Oles Buch rezensiert, dass ihr uns rezensiert auf iTunes und genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen. Genießt Spiel 5. Vielleicht haben wir morgen noch einen Champion, wer weiß. Und vielleicht hören wir uns auch morgen nochmal. Sonst hoffentlich nächste Woche. Schönen Tag noch. Reingehauen.
Reingehauen.